Herzlich willkommen zu Ringgeflüster, wie immer mit Marc Lamberts
und Tobias Brandes.
Wir hatten nur ein ereignisreiches Wochenende mit vielen Boxkämpfen.
Da sagen wir einfach mal ein paar Sachen zu.
Genau.
Ansonsten, wir heute wieder ohne Whisky auch unterwegs, ne? Ich mache ja Keto-Diät, du machst ja
immer noch den Darmsanierung, den Reset aus.
Freue mich morgen auf den Friseurbesuch, das können wir auch nochmal kurz sagen, 17 Uhr, also das letzte Mal heute, Hashtag lange Haare.
Ja, und lange Haare habe ich kein Problem mit,
nee.
Ich bin mein eigener Friseur.
Ja, das stimmt. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den Kämpfen vom letzten Wochenende. Da hatten wir ja die eine Fightcard aus Neuseeland zum besten Frühstücksfernsehen,
genau.
Bei The Zone, habe ich auch beim Frühstücken geguckt. Wie hat dir die Fightcard geschmeckt zum Frühstück?
Ja, das war, Fightcard war ich überhaupt nicht begeistert von, bis auf den Endkampf, wo wir gleich nochmal zu kommen, von Joseph Parker gegen, wie ist er, Junior Farr? Junior Farr,
genau.
War das alles, geht so, und mit dem negativen Highlight von Julius Long gegen, ich weiß nicht mehr, wie das war.
Also auch so ein neuseeländischer Volksheld da.
Die Mega-Freak-Show, ein alter Julius Long, 2,16 Meter groß, gegen gefühlten 1,70 Meter großen Neuseeländer. Boah, das war...
140 Kilo, ne, gegen, ich glaube, 95 oder 98 oder
so. Du hast es schön gesagt, wenn der Kampf eine Wertung bekommt, wäre es eine glatte 6 gewesen. Damit hast du alles gesagt.
Ja. Aber ein Highlight hat es ja, den Knockout, ja. Also ging dann doch nicht ganz bis zum Ende, hat uns dann erlöst. Der konnte einem auch richtig leid tun, der kleinere. Ich finde am Ende, er hat es für seine Verhältnisse eigentlich ganz okay gemacht, auch für seine
Körperproportionen. Warum braucht man aber so einen Kampf da? Das ist,
den Kampf braucht man halt nicht,
genau. Das erinnert an Japan, wo dann Sumo-Ringer gegen Kleinwüchsige hast und irgendwelche Freakshow-Sachen. Das war auf jeden Fall ein unschönes Erlebnis am Morgen. Hat sich dann doch alles noch ein bisschen gezogen. Ich war früh wach und der Hauptkampf war dann irgendwie erst um 10 Uhr. Übrigens, lustige Sache, der Bruder von Joseph Parker hat geboxt. Ne? Dann dachte ich, oh, das ist der Hauptkampf. Ich mache aus Stopp, als ich nochmal ein Workout machen wollte. Und dann war es nur der kleine Bruder. Und danach musste ich mir diese Scheiße mit Julius Long noch reinziehen. Ja, so viel dazu. Das Workout hat gute Laune gemacht und dann wurde es halt ein bisschen zäh.
Aber dann der Hauptkampf hat doch wieder für einiges entschädigt,
muss man so sagen. Genau, den konnte ich halt nicht mehr so genießen dann, weil man halt schon irgendwann hibbelig ist und zu lange davor saß. Aber der Kampf, der war, wie wir schon gesagt hatten, so Joseph Parker, so für Schwergewicht fehlt so ein bisschen der Thrill. Aber es war wirklich dafür technisch ansehnliches Boxen.
Für beiden, fand ich.
Definitiv schon, Farr auch. Haben in den Amateuren schon viermal gegeneinander gekämpft. Zweimal hat jeder gewonnen. Und Farr als der große Underdog, ein bisschen größer gewesen, hat mehr gerissen, als man erwartet hat. War ein ansehnlicher Kampf, ohne großes Spektakel.
Joseph Parker hat aber auch gut gezeigt, wie er eigentlich diese Distanz, diese Reichweiten-Nachteile gut überbrücken kann. Also da ist er immer wieder gut auch an Farr rangekommen. Und für mich am Ende auch verdient gewonnen. Ich hatte ihn so mit 4 Ründchen vorne. Aber Junior Farr besser, als man erwartet hatte. Und was natürlich richtig angenehm war, war natürlich auch die Atmosphäre insgesamt. Man hat überhaupt gar keinen Mundschutz gesehen. Die Halle war voll, zwar mit so Tischen irgendwie, hat man da doch noch so leichte Corona-Nachwehen. Aber insgesamt war es so eine richtig schöne Atmosphäre, oder?
Ja, einfach mal Normalität, Publikum. Das ist schon eine feine Sache. Ist man schon fast nicht mehr gewohnt, leider. Nach dieser Frechheit, die hier passiert und uns die Freiheiten nimmt.
Ja.
Aber
aber so kann es weitergehen. Also könnte ich mich wieder dran gewöhnen.
Auf jeden Fall. Joseph Parker aber auch wieder aufgezeigt, wie limitiert er noch auf dem Weltklassenniveau ist. Also Weltklasse ist das für mich nicht. Wenn wir ihn jetzt gegen Derek Chisora sehen, ne, denke ich, dass es... vielleicht hat er das Niveau auf der Höhe von Chisora, dass das ein ausgeglichener Kampf wird. Aber ich denke auch, Chisora wird ihn ausmachen, wenn der Kampf zustande kommt.
Oder Julius Long.
Und dann,
dem traue ich noch einiges zu.
Ja,
aber nicht im Boxen, sondern im Sumo-Ring.
Ja,
dann kommen wir mal, springen wir rüber in die USA. Kurz anreißen, nur Anthony Durrell gegen Kyron Davis.
Mhm.
War ein Unentschieden. Wir kennen Anthony Durrell ja auch, eben weil er einen geboxt hat, über den wir auch gleich noch sprechen. Avni Yildirim hatte ja damals über Technical Decision Runde 11 gewonnen, auf meiner Meinung nach zu Recht. Wie schätzt du den Kampf ein?
Welchen ist denn hier drin?
Nee, gegen Derail.
Ich hab nur die Highlights gesehen. Aus den Highlights hatte ich ein bisschen mehr von Derail gesehen. Die Punktrichter hatten einen unentschieden. Einer hat Derail vorne gehabt, einer Davis vorne gehabt. Wie gesagt, die Highlights. Aus den Highlights hätte ich jetzt gedacht, Derail gewinnt, aber das kann man natürlich nicht ableiten daher.
Vielleicht gibt es auch nochmal einen Rückkampf zwischen den beiden.
Ja, vermutlich wird es das geben.
Derail jetzt mit 36 Jahren, in so einem Alter, wo man wahrscheinlich nicht mehr so leistungssteigerungsfähig ist, Davis mit 26, könnte man dann mal gucken, ob ein Rematch Sinn macht, aber wenn, dann würde ich sagen, hat der Jüngere auf jeden Fall Vorteile, weil er sich einfach noch besser anpassen und verbessern kann. Dann gehen wir
erstmal nach Deutschland.
Dann gehen wir erstmal nach Deutschland, ja, nach Berlin.
Und da muss ich sagen, von den drei Fightcards, die ich geguckt habe, war das mein absolutes Highlight für 1 Euro 99
Cent. 99 Cent, da kriegst du einen Cent wieder, wenn du
einen Euro. Genau, zahlen. Über Argon Sports. Die erste Veranstaltung, die Argon selbst, das Pay-Per-View, veranstaltet hat. 5 Titelkämpfe hatten wir dabei. Im Vorprogramm Fabian Thiemke, The German Dream. Das war schon schön anzusehen. Thiemke auch einen geilen Boxstil. Argon hat jetzt einen kubanischen Boxtrainer. Dazu ist Jay Kulkai und Björn Schicke auch jetzt quasi nach dem Motto Spielertrainer, das sie auch noch mitbetreuen. Und gerade muss ich sagen, gerade diese technisch sehr starken Boxer von Argon habe ich doch eine deutliche Steigerung dann gesehen durch den kubanischen Coach. Mhm. Das scheint dir wirklich gut zu tun.
Gegenüber dem letzten August meinst du dann?
Genau.
Oder wo wir dann auch diese
gerade große Fightcard hatten. Vincenzo Gualtieri, super Leistung gebracht.
Ja, gehen wir einfach mal durch. Also Jama Saidi gegen Tomi Silvo Neunen. Der wurde ja, glaube ich, vom Vater von...
Von Robert Hellenius trainiert.
Genau.
Jama Saidi, ja, eher so ein Kompakter, der auch im Vorwärtsgang ist und richtig gut boxt. Er wurde jetzt von Jack Kulkai betreut. Das passt, denke ich mal, vom Stil auch ganz gut dann zusammen. Hat eine super Leistung gezeigt. Der Finne hatte eine sehr technisch schöne Ausbildung, hat schön geboxt, aber da kam nicht wirklich was durch. Das war dann Jama Saidi doch sehr dominant. Aber war ein schöner Kampf anzusehen auf jeden Fall.
Und auch verdient gewonnen.
Definitiv, ja.
Dann haben wir Thomas Piccirillo gegen Adam Amkadov.
Thomas Piccirillo gegen Adam Amkadov, ja. Das Rematch.
Genau.
Amkadov, den habe ich schon damals, kenne ich ihn noch von dem olympischen Boxen aus der Jugend, 75 Kilo. Fand ich ihn schon sehr stark, ist dann halt Profi bei Argon geworden, hat jetzt seine Kämpfe und dann halt mal so einen gestandenen Mann wie Piccirillo, wo er sich dann nicht wirklich durchsetzen konnte, weil er auch konditionelle Probleme hatte. Und Piccirillo hat top durchtrainiert, geht nach vorne, hart, hat sich auch boxerisch gut weiterentwickelt. Hier aus Köln übrigens, trainiert von Manne Gebauer. Und ja, der Kampf gegen Vincenzo war ja auch dann um die deutsche Meisterschaft war ein Unentschieden, wo Piccirillo auch eine super Leistung abgeliefert hat. Jetzt wird der Titel von Gualtieri niedergelegt und die beiden haben den deutschen Meisterschaftstitel ausgeboxt. Amkadov sah auch erst alles gut aus, schön die Auslagen gewechselt, geswitcht, wirklich ein schöner Boxstil, aber Piccirillo einfach zu sehr diese Männerkraft dahinter, zu physisch stark im Vorwärtsgang, einmal dann niedergeschlagen und dann gab es am Ende wirklich einen brutalen K.O., der wirklich sehr hart war, wo Amkadov echt lange noch dann im Ring lag und nicht bewegt wurde. Das ist natürlich dann unschön anzusehen, war wohl aber eine Gehirnerschütterung, ihm geht's wohl soweit wieder ganz gut. Schade jetzt für seine zweite Niederlage hier gegen Piccirillo, aber ja, vielleicht ein bisschen zu früh das Ganze gekommen, aber mal sehen, hoffentlich wird er jetzt erstmal wieder gesund und dass er dann wiederkommt. Und Piccirillo hat sich in den letzten Kämpfen wirklich super präsentiert und mal sehen, was
wir da noch sehen. Würdest du einen Rückkampf gegen Gualtieri empfehlen?
Jetzt. Wenn es den gibt, aber ich denke, dass Gualtieri jetzt um weitere Titel boxen wird.
Genau, zu dem kommen wir gleich noch. Dann haben wir noch Haro Matevosian gegen Stefano Castellucci.
Das war halt der Hauptkampf, der Endkampf. Den habe ich leider nicht mehr gesehen, weil es mir dann zu spät wurde.
Im Real Life habe ich es nicht gefunden. Nee, ich habe es auch nicht im Real Life gefunden. Vom Papier her aber für mich längst nicht der interessanteste Kampf, weil Castellucci, den hat, der ist ein sehr, sehr erfahrener Typ, hat aber auch schon 9-mal verloren, also auch gegen so groß wie Jack Kulkai und so.
Das ist der beste Titel, oder? Also,
ja, glaube ich jetzt. International Boxing Federation, Intercontinental Super Welterweight Title. Dann haben wir noch Vincenzo Gualtieri gegen Sofian Kati.
Das war wirklich ein super Kampf. Auch Gualtieri hat sich da deutlich gesteigert. Da hat er auch ein bisschen im Piquirio-Kampf Probleme mit der Kondition am Ende. Das hat er jetzt nicht. Mit tiefer Deckung, sehr stark geboxt gegen einen Franzosen, der hart nach vorne kam, viel geschlagen hat. Und das war ein sehr interessanter, spannender Kampf. Und Gualtieri hat sich dann aber wirklich auch durchgesetzt und verdient das Ding gemacht. Deutliche Steigerung. Ich denke, gerade ihm liegt der Kuban, der hat eine sehr gute technische Ausbildung und gerade ihm, zu ihm passt dieser kubanische Stil natürlich sehr gut. Und wenn das so weitergeht, europäische Titel, mal sehen, wie das da weitergeht.
Letzter Kampf dann, Williams Gull gegen Gino Cantas.
Das war wirklich, also der Kampf im Endeffekt war ein bisschen sehr einseitig und
wir kennen ja Gino Cantas eigentlich ganz gut, ne? Wir haben ja,
hat ja auch schon mal in, kommt explosiv nach vorne,
hat auch schon ein paar Mal in Deutschland geboxt und auch Achtungserfolge abgeliefert, ne? Ohne Chin gegen Timo Rost, das muss man auch erstmal erreichen in Deutschland, ne?
Ja, und jetzt hat er aber Williams Skull einfach dieses, ist einfach dann, wie gesagt, vielleicht nicht der interessanteste Kampf, weil es einfach so eindeutig war, ihn weggehalten, genau wie man an Gino Cantas boxen kommt, der explosiv nach vorne kommt. Hat es aber nicht getraut, wirklich immer mit dem Jab wieder, Tag, Tag, dann diese technische kubanische Perfektion. Wenn man das liebt, ist es einfach wunderschön anzugucken. Das war einfach Masterclass. Jab, Jab, wenn er dann kam, zack, zurück, Schlaghand, ab und zu dann mal explodiert, extreme Hände. Das ist einfach eine, auf Kuba, die da herkommen, das ist einfach der absolute Wahnsinn, wirklich. Das, die technische Ausbildung, wie perfekt das ist wirklich einfach schön anzugucken.
Also auch da, Weg steil nach oben, ja.
Ja.
Definitiv. Kann ja was werden, so wirklich auf der Weltspitze und so.
Ja. Muss sehen, halt, wie das ja dann aussieht, ob der Kampfstil vielleicht nicht attraktiv genug ist auf, ja, sag ich mal jetzt, amerikanischer Basis etc., weil es halt wirklich ist, man will oft dann halt dieses mexikanische Fighting eher sehen, wie wir jetzt auch, wenn wir auf Canelo nochmal zu sprechen kommen, ne? Wird ja oft gesagt, ja, die Kubaner laufen und sonst was. Aber die boxen einfach schlau und technisch und super und sehr effektiv. Muss man dann sehen, ob das einer im Endeffekt das Risiko dann eingehen wird von dem ganz oben der Spitze. Aber muss man auch jetzt erstmal sehen.
In den USA wird aber dann auch dementsprechend gepunktet. Das heißt, also Leute, die einen anderen Stil haben, die haben es dann auch schwieriger, über die Punkte
zu kommen. Ja, genau. Darum wird man mal sehen, wie das alles ist, das
Potenzial. Aber er hat auf jeden Fall noch Zeit auch noch. Ne? Er muss ja, natürlich
erstmal locker, wie locker er da einfach steht und das einfach abgeklärt boxt. Das ist, der Max hat, wenn die neun sind, haben die schon die beste Technik, die du hier in Deutschland kaum siehst, die Kubaner. Und man sieht ja kaum, welchen Profibereich jetzt hier, das ist einfach schön anzugucken. Das ist schon ziemlich geil.
Aber da wird sicherlich der nächste Gegner eine deutliche Steigerung sein, als jetzt Gino Cantas erscheint dafür bereit. Ne?
Ja.
Kommen wir dann nochmal nach Miami. Von Berlin nach Miami, da hatten wir im Hard Rock Stadium
das Highlight.
Das Highlight, ja, zumindest was die Größe des einen Boxers eben anbelangt, der Canelo Alvarez. Kommen wir aber erst nochmal zu einem Vorkampf auch. Zilei Zhang gegen Jerry Forrest. Zhang ja sehr, sehr hoch gehandelt, zumindest marketingtechnisch. Wird ja immer wieder angedichtet, ach, lass mal einen Kampf gegen Anthony Joshua irgendwo in China machen. Da steckt sicherlich viel Geld hinter. Jetzt sollte er erstmal in Miami abliefern, lief aber irgendwie nicht so ganz nach Plan, oder?
Ja, erstmal Miami Dolphins Stadion, auch mit Zuschauern, viel Platz gewesen. Ja, wir haben es im letzten Mal schon angedeutet mit Zhang. Der chinesische Markt ist natürlich groß, ist momentan das einzige Schwergewicht da in China und das ist halt natürlich eine Perspektive. Ich glaube, er ist aber schon
36 und hat aber Olympia Silber geholt.
Olympia Silber 2008 allerdings. Und Eddie Hearn möchte da natürlich gerne den chinesischen Markt erobern, dass man ihn da mal gegen AJ vielleicht boxen lässt. Wäre dann wahrscheinlich eine einfache Nummer für AJ, aber man könnte halt sehr viel erschließen. Aber da war halt dann der Kampf jetzt erstmal.
Da war der Jerry Forrest da. Da
fing der erstmal sehr unterhaltsam an schon. Jerry Forrest ist boxerisch auch
gut ausgebildet, ja.
Kampf Forrest dreimal zu Boden gegangen in den ersten drei Runden.
Jeweils, ja.
Dadurch hast du natürlich fast schon 10-8 Runden. Die erste hat er eigentlich schon noch gewonnen bis zum Niederschlag. Und dann halt, wie gesagt, 13-8 Runden. Ja, nur war
gedanklich abgeschrieben und dann
völlig platt. Und dann auf einmal hat sich das Ding gedreht. War kein schöner Kampf mehr dann, aber es wurde dann am Ende wieder interessant, weil er das wirklich noch fast am Drehen war, das Ganze. Und
Punktabzug nochmal für Zhang.
Punktabzug für Zhang hätte man vielleicht schon früher geben können oder noch einen. Das ist dann natürlich nicht passiert. Aber da haben wir dann im Endeffekt noch einen Unentschieden gehabt. Das muss man sich mal überlegen. Nach drei Niederschlagen in den ersten drei Runden einen Unentschieden
noch zu erholen. Wahnsinnig beherzte Leistung von Jerry Forrest, den ich zugegebenermaßen vorher überhaupt gar nicht kannte oder auf dem Schirm hatte. War eine sehr, sehr positive Überraschung, dass Schwergewichtler dann in den späteren Runden die Kämpfe oftmals nicht so attraktiv sind, weiß man. Aber der Zhang war halt wirklich durch. Und von ihm kam halt überhaupt gar nichts mehr. Und der Jerry Forrest hat eigentlich noch relativ gut so mitgemischt. Also deswegen, ich hätte mir gewünscht, dass er den Sieg am Ende einfach durch das Herz und wie er insgesamt aufgetreten ist, geholt hätte. Weil der Zhang hat mich überhaupt gar nicht überzeugt. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der olympische Silber gewonnen hat.
Ja, der Haken war schon ganz gut, den er mal drüber geschlagen hat, wo er ihn auch mit zum Boden geholt hat, aber dann einfach irgendwie auch ausgepanscht und dann war da wirklich gar nichts mehr. Er hat einfach nur noch überlebt, drüber draufgelegt, versucht zu halten das Ganze. Also, obwohl das jetzt natürlich Anführungszeichen eine Pflichtaufgabe war, um dann das da mehr oben zu veranstalten zu können gegen größeres Kaliber. Ne? Das war jetzt echt schon eine, muss man sagen, eine schwere Enttäuschung bei dem, was man da aufbauen wollte, was dann dabei rumkam.
Die Marketingmaschinerie, die lief ja schon, aber wird den Ansprüchen dann nicht gerecht. Frage ist natürlich jetzt auch, wie geht's da weiter? Also man könnte jetzt natürlich mutmaßen Jerry Forrest einen Rückkampf geben, aber wenn ich das jetzt so sehe und der Jerry Forrest da vielleicht ein bisschen wachsamer ist, da hat er gar keine Chance.
Wird man sehen. Muss man mal abwarten, wie dann die Geldstrategien sind, davon Eddie Hearn.
Aber einen Anthony Joshua braucht man jetzt ja erstmal gar nicht in den Mund nehmen.
Nee, da wird man auch was anderes sehen. Mal gucken, auf jeden Fall hat er sich da ein bisschen zurückgeworfen, sag ich mal, in seiner Karriere durch diesen Draw. Eigentlich muss man dann ein Rematch jetzt machen und dann muss er das klar schaffen. Wenn er das nicht packt, dann muss dann man da, wahrscheinlich sollte man wieder in China das wieder weitermachen und noch da sein Ende suchen mit 36.
Ja. So, kommen wir dann mal zum Hauptkampf.
Hauptkampf erstmal eingelaufen in Miami. Das muss ich auch noch sagen, wieder ist Eddie Hearn wieder im besten Ding. Erster Kampf
in Miami. Den bist du ein richtiger Fanboy.
In Miami sind sehr, sehr viele Kolumbianer, Kubaner aus der Karibik. Das heißt, nicht so viele Mexikaner wie in der West Coast. Darum sagt Canelo, er will für alle Latinos boxen. Was passiert? Canelo macht den Einlauf mit J Balvin, der ist ein kolumbianischer Reggaeton-Star, damit das alles wieder so hingehauen wird, dass man auch für die Latinos da ein bisschen einheizt und sowas sieht man mit denen. Das ist einfach eine super krasse Marketing-Sache, die Eddie Hearn da aufzieht in Miami für die Latinos, dann das Ganze dahin zu pushen. Das einfach, muss man sagen, das macht der einfach richtig gut. Und auch der Einlauf dann mit J Balvin war auf jeden Fall das Highlight vom Kampf, hätte ich gesagt.
Ja, vom Kampf, von der Fightcard. So. Ja. Muss man wirklich sagen. Also wir sind ja schon irgendwie so auch Eddie Hearn Fanboys, kann man ja nicht anders sagen, weil das einfach ein Macher ist. Selbiges gilt ja übrigens auch für Dana White, den wir ja eigentlich auch wenn wir es hier nicht thematisieren mit UFC, doch sehr schätzen, weil die beiden halt wirklich auch dafür gesorgt haben, dass in der Pandemie wir irgendwie ab und zu noch mal was zu gucken haben. Ne? Ja. Also deswegen ganz, ganz großer Verdienst. Deswegen bewundern wir die auch so. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Kampf. Wenn der Einlauf schon das Spektakulärste war, dann ist eigentlich auch schon fast alles gesagt. Ja. Es war das erwartete Mismatch. Das kann man anders einfach nicht sagen. Ja, aber es war doch an Deutlichkeit noch größer, als man es erwartet hat.
Doch weniger als erwartet noch. Also meine Erwartungen waren, dass Yildirim rauskommt, im Vorwärtsgang versucht zu hauen und irgendwie
probiert wenigstens irgendwas.
Probiert, das Unmögliche möglich zu machen. Sag ich mal, der schwere Mann, der einfach so erfahrene Mann in der Gewichtsklasse, aber das ist einfach anderes Level und so, was er da halt abgeliefert hat, war es mehr Sandsack. Ist einfach zu sagen gegen Canelo, aber Ja, weiß ich nicht.
Es hat irgendwie so einen richtig faden Beigeschmack, finde ich. Mhm. Wenn man, es ist ja eine Sache, wenn man rausgeht, vielleicht auch alles raushaut und dann irgendwie sagt, ich habe irgendwie alles probiert und dann wirst du halt mit einem harten Ding abgekontert und die Sache ist aus. Dann kannst du sagen, okay, der hat's gewollt, ja, der hat wirklich probiert. Ja. Aber das war, fand halt alles gar nicht statt. Aber insgesamt hat man auch überhaupt gar keine taktische Linie bei Yildirim gesehen. Also selbst wenn man sagt, wir starten jetzt mal ein bisschen langsamer, ich habe keine taktische Linie erkannt. In seiner Ecke wurde er zwar betreut, aber Ahmet Öner hat die ganze Zeit dazwischen gequatscht oder hat vielleicht übersetzt. Ich weiß es nicht, du hast gesagt, der
Yildirim... Fernando Diaz wurde extra angeheuert für... Es war ganz komisch zu sehen, die Ecke. Coach spricht mit ihm, er guckt Ahmet Öner an. Ich weiß nicht, ob er übersetzt hat. Auf jeden Fall war das dann, wenn das beide gleichzeitig reden, was soll der schon aufnehmen? Man muss schon an der Ecke als Trainer aufpassen, was man sagt, dass man es klar sagt. Man soll nicht nichts sagen, weil das einfach in der Zeit nicht aufnehmbar ist. Erstmal muss ich erstmal erholen, atmen, zur Luft kommen, dann muss noch die Anweisung folgen. Wenn du noch zwei Leute hast, die auf dich einreden, wie willst du dann irgendwas aufnehmen?
Wobei man aber auch fairerweise sagen muss, das hat am Ende dann auch nicht den Unterschied gemacht. Aber es war insgesamt, es passte irgendwie in dieses Bild, was man da so hatte. Niederschlag in Runde 3 war auch gut gemacht. Also man kann Canelo jetzt nichts absprechen. Er hat den Kampf gemacht, den er machen wollte. Er hat sich dafür entschieden, den auch, denke ich mal, relativ früh beenden zu wollen. Die Ecke hat ihn dann am Ende rausgenommen. War auch für mich eine richtige Entscheidung.
Ja, da hat nicht mehr wirklich reagiert.
Ist natürlich schon bezeichnend, wenn man in Runde 4 schon so weit ist, dass man auf dem Stuhl sitzen bleiben muss bei so einem wichtigen Kampf. Ja, also ich denke, da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Können wir vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben auf Yildirim. Ich denke, den werden wir... Zumindest international auf dem Level, hat sich jetzt nicht für mehrere Paydays da noch beworben. Also der wird sich hinten anstellen müssen.
Aber er ist ein reicher Mann.
Das ja, ist er ist ein reicher Mann, 7 Millionen Euro, wissen wir aus relativ
sicherer Quelle. 2,5 Millionen war das die Gage, habe ich jetzt bei von Teddy Atlas gehört.
Ah, okay, wer weiß wahrscheinlich dann doch mehr Bescheid. Ja. Aber auf jeden Fall, denke ich, hat er sich nicht für die ganz großen Kämpfe nochmal empfohlen. Nee. Er wird sich hinten anstellen müssen. Wir wissen aber auch von Ahmet Öner, dass er Leute dann auch fallen lässt und dann auch zum Fraß vorwirft. Also, dass er dann probiert, eben den Namen noch, Yildirim noch zu vermarkten und dann irgendeinem jungen Talent eben vor die Fäuste schmeißt.
In Deutschland kann er noch boxen, das ist ja auf jeden Fall noch ein Markt, wie in Europa, auf der Welt eben auf jeden Fall nicht. Habe ja gesagt, Jay Balvin war das Highlight, aber eigentlich das Highlight ist, was wir ja eigentlich alle schon wussten, was kommen wird danach.
Genau, der Sieg musste erstmal eingetütet werden von Canelo und dann wurde auch relativ schnell klar, gegen wen es als nächstes geht. Am Cinco de Mayo Wochenende, also 8.5. Ist er dieses,
Klassische dieses Jahr. Mexikanische Kampftag
gegen Boxen Billy Joe Saunders, wir haben es auch schon ein paar Mal thematisiert hier. Jetzt ist auch Zeit, vielleicht nicht heute, das genau zu analysieren, aber wir können schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Das ist natürlich ein Kampf, der wird nicht so einseitig werden, wie wir es wahrscheinlich am Wochenende gesehen haben.
Für mich wird Billy Joe Saunders Canelo die größten Probleme überhaupt machen mit seinem Stil. Er ist technisch super, super Beinarbeit, bewegt sich. In der Vergangenheit hat man gesehen, dass Canelo da nicht so gut drauf klarkam. Ja, dann haben wir natürlich noch jetzt wieder, wie du schon sagtest, wo es um Skull ging, dass wir sagen, in den USA wird das vielleicht nicht so gewertet. Man wird sehen, aber es wird schon so geredet, dass danach Caleb Plant kommt. Aber Billy Joe Saunders ist High Level und fitter. Billy Joe Saunders kann Canelo auf jeden Fall schlagen. Ich meine, er wäre, wenn er wirklich 100% da ist, ist er perfekt dafür, um Canelo zu schlagen. Vermutlich wird er ihn nicht ausmachen. Das könnte ein Problem werden dann auf dem Punktzettel natürlich. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Billy Joe Saunders Fan und traue ihm da wirklich alles zu.
Wird der Kampf denn in den USA oder in England stattfinden? Da könnte man in England wahrscheinlich auch Stadien voll machen. Weiß ich habe noch gar nicht richtig gehört. Im Boxwerk steht die US-amerikanische Flagge drin, aber noch kein Veranstaltungsort. Ich könnte mir durchaus, es wäre natürlich ein absolutes Highlight, wenn man Canelo tatsächlich auch mal nach Europa holt. Gerade wo in England natürlich auch so geil geimpft wird gerade. Ne? 20 Millionen Leute
schon geimpft. In den USA, er will öfter in Miami kämpfen. In Florida ist sowieso alles ein bisschen lockerer, da ist sehr viel Freiheit noch. Und wenn das gerade so aufgebaut wird, dann schon, weil Kalifornien ist ja halt nicht mehr wirklich der Spot ist, da ist halt sehr viel Einschränkung und ja, das ist wohl Katastrophe, was da passiert mit der Politik in Kalifornien. Darum gehen jetzt alle auch nach Texas oder Florida. Und wenn man da weiter aufbauen will, du hast dann Dolphin Stadium und wenn du da dann irgendwann mehr Leute reinholen kannst mit den ganzen Latinos und um die Zeit, wo alle Mexikaner um die gleiche Zeit gucken, da ist einfach zu viel Geld hinter, dann dass man das noch, als dass man das noch irgendwann packt.
Aber es ist auf jeden Fall ein Kampf, egal wo er stattfindet, auf den wir uns freuen, auf den, den wir wahrscheinlich auch bei DAZN sehen werden, was sehr, sehr positiv für uns ist. Ja. Da sind die Wecker auf jeden Fall gestellt. Vielleicht auch nachts könnte man sich mal überlegen, ob man dafür sogar dann nicht live aufsteht. Das ist auf jeden Fall ein Kampf. 8. Mai, der ist ja schon mal eingetragen.
Ja, oder? Das ist auf jeden Fall ein positives Ende von diesem Wochenende. Ich denke, da werden wir noch mal ausführlich drauf kommen, wenn es dann soweit
sehr
ist.
Sehr ausführlich.
Aber Billy Joe Saunders auf jeden Fall, meiner Meinung nach, eine große Bedrohung für Canelo Alvarez.
Kommen wir noch mal zu einem kurzen Ausblick, was dieses Wochenende stattfindet. Denn zwei Kämpfer haben wir uns mal rausgepickt, um die nochmal kurz anzureißen. Tony Yoka gegen Joel Tamvajeko. Tony Yoka, bekannt für cleveres Matchmaking, ja, holen dann immer irgendwelche Leute raus, die auch sehr, sehr gute Kampfrekorde haben.
Olympiasieger gewesen, umstritten ja. Gegen Joe Joyce gewonnen im Finale.
Ja, auch schon mal eine Dopingsperre mitgenommen, ne? So wie es dann doch der ein oder andere schon mal gemacht hat. Der Joel Tamvajeko kommt aus Belgien, hat passablen Kampfrekord 17-2-1. Ich denke aber am Ende auch eher wieder so ein Corona-Kampf, ja. Ne, den man einfach mal so durchziehen möchte in Nantes. Und wo man aber nicht viel Risiko geht. Ne? Man möchte den Tony Yoka ja schon so langsam platzieren, denke ich mal, auch in die World Rankings, sodass man da auch schon mal ein bisschen drauf aufbauen kann. Aber noch ist auch in Frankreich nicht die Zeit, um diese Events durchzuführen mit Zuschauern. Ich erwarte eigentlich da einen relativ klaren Sieg von Tony Yoka.
Sollte.
Was hältst du von Tony Yoka insgesamt?
Ja, ist den Hype natürlich, sag mal jetzt von Olympiasieger, da ist halt dieser Beigeschmack noch ein bisschen da, ne, mit Joe Joyce, wo er ja eigentlich den Kampf gewonnen hat, hätte ich gesagt. Aber auf jeden Fall hier in Europa, Schwergewicht ist so ein Name, wenn ich den lese, Tony Yoka boxt, wird man sehen, was da noch kommt und kann ich mir schon vorstellen, dass der irgendwann mal einen großen Kampf machen wird gegen welche der Superstars. Wenn es weiter gut auf und wenn er abliefert, wenn das gut aufgebaut wird.
Ja. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Kampf von einer Dame. Also Frauenboxen haben wir ja relativ selten thematisiert. Ich glaube noch gar nicht. Machen wir heute aber nochmal ganz kurz. Clarissa Shields, eigentlich ja, ich dachte ich MMA-Veteranin jetzt, macht jetzt doch irgendwie noch im Boxen weiter gegen Marie-Eva Duclair. Was gibt's dazu zu sagen?
Vermutlich nicht viel. Sie hat,
beide ungeschlagen.
Clarissa Shields hat Christina Hammer besiegt und damit eigentlich jegliche Kompetenz da, also jegliche Konkurrenz besiegt. Und ich kenne die Gegnerin jetzt nicht, aber
17 Siege, 0 Niederlagen, 0 Unentschieden. Hat aber auch eher, hat Maria Lindberg besiegt, die kennen wir ja auch. Ja,
aber wie gesagt, Clarissa Shields hat Christina Hammer Level, besiegt, ja. Ist hat jetzt alles vereinigt und zweimal Olympiasiegerin gewesen. Gut, ich denke nicht, dass da irgendwas großartig passiert, worüber reden müssen.
Ich denke mal, das wird dann auf den Punktsieg hinauslaufen und dann muss man halt sehen, wo Clarissa Shields hin will, was mit Christina Hammer dann los ist. Ein Rematch wäre bestimmt nochmal interessant. Da hat die Christina Hammer auch laut eigener Aussage, als ich sie interviewt habe, noch sehr, sehr großes Interesse dran. Also das Thema Clarissa Shields
ist auch so ein einziger Kampf, der da Sinn macht. Sonst wird sie auch nicht ins MMA wechseln wollen. Das ist also, das hat noch nicht die Konkurrenz da. Darum sollte das Rematch eigentlich stattfinden oder sie geht in
das MMA. Ja. Vielleicht, ja. Genau. Da steckt ja auch noch nicht so die Kohle auch hinter, wie man es dann bei den Main Events, bei den Herren sieht. Das war es eigentlich im Prinzip, was wir heute hier so zu sagen hatten. Kurz Recap, kleiner Ausblick. Wir sehen uns, gucken wir mal, was übernächste Woche da ist. Checke ich nochmal eben ganz kurz, ob wir uns nächste Woche denn dann schon wiedersehen. Da würde ich sagen, sehen wir uns wieder. David Benavides gegen Ronald Ellis. Michael Sefara gegen Anthony Mandin aus Australien. Da werden wir auch wieder schön mit Publikum sehen können. Rowan Kemper gegen Ryan Liebenberg. Liebenberg haben wir ja aus Südafrika auch schon kennengelernt.
Das sind alles Kämpfer, die immer einen Namen haben.
Und Juan Francisco Estrada gegen Roman González.
Ach, das ist nächstes Wochenende
auch schon. Nee, nicht nächstes, das danach. Also,
da würde ich fast schon sagen, dass wir uns, dass wir danach das Wochenende wieder hören für den Estrada-Kampf. Weil da wird es dann auch wieder interessant mit Sor, wie heißt er, Rung, der Thai.
Ja.
Der Tito besiegt hat, das Wochenende wird ein bisschen interessanter. Auf jeden Fall. Da würde ich sagen, dass wir uns in 2 Wochen vermutlich wieder hören.
In einer. Wir machen für nächste Woche schon den Ausblick.
Dann ist dieses alles klar.
Und dann übrigens können wir es schon sagen? Vielleicht sogar aus Köln, aus der Mutterwelt.
Ja, mal sehen.
Cologne Boxing World Cup steht an in Köln. Marc Lamberts und ich werden für Fight 24 wieder kommentieren. Also, es kann durchaus sein, dass wir vielleicht nochmal ein Special machen, auch noch zum Cologne Boxing World Cup. Ihr werdet von uns hören, auf dieser Welle.
Zum Estrada-Kampf.
Ja. So.
So.
Gracias und bleibt gesund, ne?
Macht's gut.